Und das finde ich schön, würdig das Lamm. Und das Lamm ist würdig, alle Anbetung zu haben. Wisst ihr, nicht die boshafte Welt. Nicht der Islam oder all das, was da alles kommt und die ganzen Gedankengänge, die bei uns jetzt mittlerweile sind, ob wir uns über Gender Mainstream und all diese Dinge die Köpfe zu brechen und zu reißen, was nicht verkehrt ist, wenn man sich mal damit auseinandersetzt und sagt, aha, das ist eigentlich die Welt, in der wir leben. Auch spannend, habe ich nie drüber nachgedacht. Ne? Damit man die Menschen ein bisschen versteht, mit denen wir heute unterwegs sind. Ist auch manchmal so ein Abenteuer, dass wir die Menschen manchmal gar nicht mehr wirklich versteht, mit denen man unterwegs ist. Und deswegen wirklich die Menschen auch ein bisschen verstehen. Aber letztendlich ist ja manchmal die Neigung dazu, dass wir uns so sehr mit dem Negativen auseinandersetzen, dass dann zum Schluss vielleicht noch kommt, wie man es in Schwaben dann sagt, bet noch eine geschwind. Ne? Dann wird's noch. Jetzt haben wir da eine Dreiviertelstunde über die negative Welt gesprochen. Das war ja echt alles schlimm. Und viele fühlen sich dann auch bestätigt und sagen, das ist echt schrecklich und es wird immer schrecklicher. Aber letztendlich geht es darum, dass wir dem Lamm die Anbetung geben. Dass wir Menschen sind im Leib Jesu, die wirklich Jesus die Anbetung geben. Und sagen, ja, das ist so, wie es ist. Und das Wort Gottes macht uns deutlich, dass es so ist, wie es ist. Und deswegen überrascht es mich manchmal, dass manche Christen überrascht sind, dass es so ist, wie es ist. Und scheinbar entweder liest du dann die Bibel nicht, oder du glaubst halt nicht, was du da liest. Weil die Bibel sagt mir, wie es ist. Die Bibel sagt mir, wie ich bin. Die Bibel sagt, wie der Mensch ist, wie diese Welt ist. Und es hilft mir dann einfach, das ein bisschen besser zu verstehen, auch was da los ist in dieser Welt. Das noch kurz, wir sind zu 100% am Taunhof angestellt. Also wir leben nicht, wir haben keinen Freundeskreis, Spenderkreis, sondern wir sind zu 100% am Taunhof angestellt. Und von dort aus dürfen wir das dann auch machen, weiter betreuen, Serbien. Und eben, das sage ich immer gern, wir sind sehr dankbar, dass wir nicht für uns jetzt werben müssen. Das ist einfach so, das ist nichts Verkehrtes, wenn jemand das macht für seine Arbeit. Aber wir waren oft so dankbar, dass wir es nicht machen müssen für uns. Aber wir dürfen sagen, wir haben so viele Menschen, die wir kennen, die brauchen es. Die brauchen es einfach. Und dann hilft mir ihnen auch. Und Bildung ist auch nicht natürlich die Lösung, ihr Lieben, sondern Jesus. Es wird so viel Dummheit angestellt in einer Welt, die voller Akademiker ist. Und es ist ja die westliche Welt. Wir sind überintellektualisiert mittlerweile. Wir haben Zugriff auf Ressourcen und wir können uns alles Mögliche einfügen und andenken und anlesen und anlernen. Und wie viel Dummheit wird in unserer westlichen Welt angestellt mit so viel Intelligenz? Was könnte man da wirklich alles draus machen, ne? Wenn es unter der Führung des Geistes Gottes stünde? Wie viel Dummheit? Also das heißt auch, die Bildung ist nicht die Lösung für alle Probleme. Aber Bildung ist natürlich auch eine Chance, dass Menschen einen Zugang haben zu einer anderen Art, einer anderen Form von Leben. Rausbrechen auch mal, Zugang auch mal für Information, die ihnen hilft, mal ihr eigenes Leben auch mal zu reflektieren. Warum lebe ich denn eigentlich so, warum ich lebe? Das sind ja, dahin habt ihr ja Bücherregale stehen, voller Bücher, in denen steht, warum wir so leben, wie wir leben. Und wie wir vielleicht anders leben könnten, wenn wir das tun würden, was da drin stünde. Deswegen gibt es ja diese Bücher. Aber letztendlich ist ja auch, der Ansatz war ja immer in den Jahrhunderten hindurch, wenigstens der ersten Missionare, die nach Germanien kamen, hier aufs Festland, der Ansatz war, dass man Menschen hilft, dass sie wirklich Jesus erfahren dürfen. Weil der Grundgedanke damals war, dieser benediktinischen Mönche, die kamen, Bonifatius und all diese Mönche, die kamen und hier missioniert hatten, diese iroschottischen Mönche, der Grundsatz war für sie schon das, dass sie wussten, wenn dieser Christus, dieser auferstandene Christus wirklich ins Herz kommt von einem Menschen durch die Wiedergeburt, dann wird sich ein Leben verändern. Weil dann kommt ja dieser Schöpfergott. Und wenn der kommt, dann geschieht Dinge, die können wir uns nicht ausmalen. Und das geht's. Und das war auch einer der Grundsätze, warum sie dann auch Menschen alphabetisiert hatten, damit die auch Zugriff haben können auf, eigentlich diese christlichen letztendlich Lehren auch. Und das war ja dann auch ein Grund natürlich der Reformation dann auch, warum die Bibel ins Deutsche übersetzt wurde, vermehrt, dass der Mensch Zugriff haben kann aufs Wort Gottes. Und dann durch die Reformation hindurch dann ja auch das übergreifende, flächendeckende Schulsystem, das dann in diesen Jahrhunderten dann eingeführt wurde, das haben sich ja nicht einfach Humanisten ausgedacht. Da war schon auch System dahinter. Auch gerade durch die Reformatoren ist dieses System dann gefördert worden, dass nicht Kinder besondere Gesellschaftsschichten Zugriff haben auf Bildung und dann wieder so Geheimnisverwahrer werden, weil sie Latein sprechen können und die gemeine Volk kann es eben nicht, sondern dass man Zugriff haben darf auf das Wort Gottes, ohne dass ich diese Sprachen lernen muss. Und eben Zugriff habe auf Bildung, ohne dass ich jetzt einer besonderen Gesellschaftsschicht angehöre. Und das ist schon gewaltig, was die Reformation gebracht hat. Und nichts anderes sollte eigentlich Mission sein heute, dass dieser reformatorische Glaube in die Welt getragen wird. Alleine Christus, alleine die Schrift, alleine aus Glauben und alleine aus Gnade. Und nicht alleine, weil du meiner der richtigen Richtung angehörst, sondern weil du Christus angehören darfst, weil du geliebt bist, du bist geschaffen für ein Ziel. Da sprechen wir heute Abend noch drüber. Ne? Also ich möchte euch schon ein bisschen neugierig machen. Können wir heute Abend noch drüber nachdenken. Aber heute Morgen, der Gedanke ist, kostet nichts, taugt nichts. Das ist ja manchmal so für uns Deutsche auch so ein geflissentliches Thema. Wenn es nichts kostet, kann es auch nichts gescheit sein. Ne? Das muss gescheit kosten, dann kann es auch was gescheit sein. Aber kostet nichts, taugt nichts. Und es ist ein bisschen auch in der Form auch Gottesdienst. Kostet nichts, taugt nichts. Ich möchte es gleich erklären. Und zwar aus Markus Evangelium, Kapitel 10. Ich lese ab Vers 13 bis Vers 27. Verhältnismäßig langer Abschnitt, aber es ist wichtig, des Verständnisses willen. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber tadelten die, welche sie brachten. Als das Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und er nahm sie auf die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Und als er auf dem Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote: Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber antwortete und sprach zu ihm: Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Und da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb. Das ist ein schönes Wort, ihr Lieben. Obwohl er genau wusste, wie die Entscheidung jetzt ausfallen wird von diesem Mann. Und er gewann ihn lieb. Das ist nur so nebenbei eingeschoben. Menschen lieb gewinnen. Menschen lieb gewinnen in dieser Welt. Und Jesus sagt: Eines fehlt dir. Geh hin, verkauf alles, was du hast, und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Und da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen das Reich Gottes eingehen? Die Jünger aber staunten über seine Worte. Und da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen: Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber entsetzten sich sehr und sprachen untereinander: Wer kann dann überhaupt errettet werden? Jesus aber blickte sie an und sprach: Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Wunderbares Wort. Wir können negativ schließen, ne? Das war's dann eben. Aber so wunderbar das Wort. Bei Menschen ist es halt unmöglich, ja, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Wichtig ist der Kontext, das zu verstehen. Ja, aus diesem Teil des Evangeliums wurde auch schon soziales Evangelium gemacht und wir müssen gegen die Heuschrecken angehen, die bei uns alles abfressen, ja, die Leute, die Wirtschaftsmagnaten und so, um das geht sie überhaupt nicht. Jesus spricht in den Kontext zuallererst mal hinein und Menschen, die ihn zuhörten, die verstanden es, was er sagte, weil die allermeisten Pharisäer waren reiche Leute. Das war für sie das Zeugnis, die lebten ja noch im Alten Testament. Und das Alte Testament war immer, wenn Gott mich segnet, bin ich reich. Das ist ganz einfach. Das ist eine ganz simple Rechnung. So leben auch heute manche. Das ist eine ganz simple Rechnung eigentlich. Segen. Segen und Fluch. Und das ist der Gedanke, der dahinter steckt hier. Und wenn Jesus sagt, es wird schwierig für die Reichen, dann spricht er zuallererst mal in dieser Form, spricht er auch ins Volk Israel hinein, derer, die wussten, wir sind reich. Reich. Und es war ein Zeugnis, dass Gott mit uns ist, wir sind reich. Was die hatten, die Pharisäer, Ansehen, jede Menge Ansehen. Die waren reich an Ansehen. Die waren reich an Reputation, an Intelligenz auch und die waren reich an wirtschaftlichen Gütern. Es gab keinen armen Pharisäer. Und da spricht Jesus hinein. Weil ihr Reichtum, den sie hatten, wisst ihr, und hier geht es gar nicht mal so sehr nur um dieses Materielle, weil die Menschen, die zuhörten, die haben sich schon ihre Gedanken gemacht. Wie schwer wird es für einen Reichen sein, ins Reich Gottes zu gehen? Das Alte Testament macht uns deutlich, wer es leichter hat, ins Reich Gottes zu kommen. Nicht der materiell Arme, sondern der, der seine geistliche Armut vor Gott, dem Schöpfer, erkennt und bekennt. Was bin ich für ein armes Wesen? Was bin ich für ein armes Wesen? Also mit anderen Worten, wenn Jesus da sprach, dann war es ja auch so, dass Leute zuhörten, die waren, wie gesagt, die waren reich, die wussten auch, warum sie reich sind, weil wir immer ordentlich gelebt haben. Wir haben nicht gelebt wie diese Tagediebe da. Wir haben ordentlich gelebt, wir haben ordentlich gearbeitet, wir haben das Gesetz gehalten, also wir haben rein gelebt. Wir haben unser Geld nicht für Rosenmontag ausgegeben. Okay? Wir hätten uns keine Pappnase gekauft. Nee, nee, nee. Wir haben das alles schön zusammengehalten. Wir haben uns immer nach unseren Gesetzen gerichtet und das ist das Zeugnis davon, Leute. Schaut uns an, was es bringt, wenn man sich nach Gottes Gesetzen richtet. Zu den Menschen spricht Jesus. Sie haben sich nach Gottes Gesetzen gerichtet und die Gesetze, die sie noch über Gottes Gesetze geschrieben haben, nach denen haben sie sich auch gerichtet. So sehr, dass sie zum Schluss gar nicht mehr wussten, was ist jetzt eigentlich wirklich Gottes Gesetz und was sind unsere Gesetze. Das kann uns auch manchmal so passieren als Christen. Was ist jetzt Gottes Gesetz und was ist eigentlich unser Gesetz, so ein bisschen ne, kulturell, traditionell. Was ist eigentlich unser Gesetz? Das gefällt mir gut, wenn wir mit diesen Roma arbeiten können. Ja, man sagt oft, die müssten nur und dann. Und es hilft mir als Deutscher, dass mir Jesus manchmal sagt, du müsstest nur Heinz und dann. Und dann merkst du schon, wie du in deiner kleinen kulturellen Blase festhängst. Da macht man das nicht. Lässt man es. Und das war diese Welt, in der die lebten. Festgehangen. Jesus spricht ja immer klar. Und wir wissen das, dass Jesus das anspricht und sagt in Matthäus Evangelium Kapitel 6 und spricht davon, dass wir unseren Schatz im Himmel suchen sollen. Ich lese uns ab Vers 19, Matthäus 6. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten der Rost und der Rost sie fressen werden und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Ist auch interessant, ne? Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Ist auch interessant, wir Deutschen, wir fühlen uns ja bedroht in unserem Wohlstand. Das ist ja so. Muss man gar nicht um heißen Brei reden. Da wird ja auch Politik damit gemacht. Das ist ja immer so, Europa bringt uns Wohlstand. Doch, ja. dafür müsst ihr halt auch ein paar Kröten schlucken. Ihr wollt ja auch den Wohlstand, wollt ihr es nicht? Irgendwie schon. Aber dieser Wohlstand, der geht nicht ohne. Okay. Ja, das wird uns auch langsam klar. Wir sprachen heute im Auto drüber, als wir mit den Hessers hierher fuhren. Und es ist meine Überzeugung, ihr Lieben, das, was wir in der Bibel lesen, die Endzeitprophetie, die holt uns schneller ein, als dass wir überhaupt glauben, alle, die wir hier drin sitzen. A, sind wir schon mittendrin. Und wir sind so schnell, sind wir da drin, macht die Klappe zu, das checken wir gar nicht mehr. Und das spüren manche schon in der Berufswelt, in der Wirtschaftswelt. Da wird es ein bisschen nicht mehr so einfach. Ist nicht mehr so, also auf Fränkisch heißt es, auf Englisch wollte ich fast sagen, auf Fränkisch heißt es nimmer. Aber nicht mehr so einfach für manche. Es war schön, ich saß noch, vor kurzem saß ich bei jemandem, der ein großes Autovertriebshaus, und er sagt mir auch, Heinz, da sitze ich manchmal mit meinen Kollegen zusammen und die erzählen mir dann, wie sie ihre Geschäftchen machen. Und ich denke, manchmal flutscht es durch mein Herz, was bist du dumm? Das kann schon plötzlich mal auffunken. Er sagt, gut, dann verkaufe ich halt, was weiß ich, das und das und das, ein bisschen weniger. Verhungern werden wir auch nicht. Aber das macht natürlich auch was mit uns. Und dieses Schlagwort Wohlstand, Wohlstand, Wohlstand und Bildung, das sind unsere Messiaser geworden in der westlichen Welt, Freunde. Und deswegen muss Mission auch aufpassen, dass sie diesen Messias nicht in die Welt hinausträgt, sondern wirklich Christus. Christus. Es geht nicht zuerst darum, dass ein Mensch lesen und schreiben lernt und ein ganz großes Cleverle wird, sondern dass sein Herz Leben findet in Christus. Dass er überhaupt mal checkt, was sind eigentlich wahre Schätze? Was sind wahre Schätze? Und es fehlt uns schwer in der westlichen Welt. Und ich selbst für mich, ich möchte ehrlich sein, wisst ihr, mir fällt es manchmal schwer, sagen wirklich dieser wahre Schatz des Reiches Gottes. Für mich zählt Altersversorgung. Das pumpt mir manchmal so durch den Kopf. Ich will ganz ehrlich sein, Freunde. Und dann liest du in der Zeitung, du wirst dir nie irgendwo was kaufen können, du wirst nie mit deiner Frau irgendwo wohnen können. Und dann platzt mir manchmal im Kopf, oh nee, wir werden so ein Sozialfall sein, wir werden irgendwann mal große Reden über Jesus geschwungen. So kommt es mir manchmal vor und dann, das kommt dann plötzlich, komisch, aber das ist da. Weil das macht ja auch was mit mir, wenn ich das ständig höre und mich dem ständig aussetzen werde. Haben Sie schon über Ihre Altersversorgung nachgedacht? Habt ihr denn schon drüber nachgedacht? Habt ihr denn schon eine Versicherung abgeschlossen, Leute? Das ist wichtig. Das ist wichtig. Weil ihr wisst nie, ob eure Eltern euch dann nochmal durchziehen wollen. Ihr wisst gar nicht, ob sie sich da noch überhaupt durchziehen können. Also denkt an euer Morgen. So leben wir. Wir lachen, Freunde, aber es, genau so ist es. Genauso ist es. Genauso. Und das ist die Welt, in der wir leben. Und das ist die Wahrheit. Das ist einfach die Wahrheit. Das ist die Realität. Und Jesus sagt, sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel. Das würden wir ja gern für ein Jahr. Aber dann muss man ja auch mal schauen, dass es irgendwie vorwärts geht. Und es sagt, schaut, wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und wenn Jesus das sagt, dann sagt es der Gott, von dem wir vorhin gesungen haben, warte mal, ich habe mir das aufgeschrieben, das ist der Gott, der größer, höher, weiter ist als der Himmel. Und was du sagst, bleibt für alle Zeit. Dieser Gott. Der größer, höher, also der weiß das wirklich, der weiß es. Also deswegen sagt Jesus, tut nicht so, als ob, als wenn es nicht so wäre. Weil das war das Leben dieses Mannes. der ist aufgewachsen mit diesem Glauben an den Gott Israels. Das wird deutlich da drin, dass er das bezeugt. Er bezeugt das. Und wir würden alles sagen, heute Morgen, wenn dieser Mann reinkommen würde, garantiert, der lebt sowas von ein vorbildliches Leben. Boah. Mit dem kannst du Geschäfte machen, du. Der hält sein Wort. Wie der mit seinen Eltern umgeht. Von dem habe ich noch nie ein schlechtes Wort gehört über Nachbarn oder so. Der hat noch nie hinter dem Rücken von irgendjemandem geredet. Also, Hut ab, Chapeau. Ja, das ist so eine Person. Und guckt mal, Kinder, schaut euch den mal an. Was da draus wurde aus so einem Leben. Der hat es nicht bereut. Und der Gedanke für die Frommen damals war, der hat es nicht bereut. Schaut doch mal, der hat 20 Kamele in seiner Hütte stehen. Ha, da geht was bei dem. Warum? Weil er ganz frommes Leben gelebt hat. Kosten, Nutzen. Ganz einfach. Ganz einfach. Und es ist so einfach ist eigentlich das, was der Geist dieser Welt auch macht mit uns. Wenn der Geist dieser Welt immer sagt, schwarz-weiß, der denkt so schwarz-weiß, Kosten, Nutzen. Wenn du das machst, dann bekommst du das dafür. Ist ganz einfach, ganz simpel. Ganz simpel. Und dann muss man aufpassen, dass man nicht im Reich Gottes auch so lebt. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und jetzt kommt's. Wo ist dein Herz? Das ist die Frage, die Jesus interessiert. Das ist die Frage. Deine Schätze sehe ich ja. Das ist klar. Und ich stelle das auch nicht in Abrede, sagt Jesus. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut, wisst ihr. Er sagt nicht diesen Mann, ja, du bist nur so eine Pappnase, hey. Du erzählst mir da was du für ein Frommer bist. Nee, ich glaube dir das. Ich kenne dich ja. Ich weiß, du hast dir Mühe gegeben. Und ich stelle es nicht in Abrede, dass du diese Gebote gehalten hast. Wir sagen, das geht gar nicht. Das sind mir Augen geöffnet worden, ihr Lieben, manchmal, mit diesem Text. Jesus sagt nicht, es geht nicht. Nee, der menschliche Wille, der kann so vieles. Aber was er nicht kann, ist, eine überzeugende Nachfolge dem lebendigen Gott wirklich zu geben. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Und das sehen wir in dem Bericht. Was das menschliche Herz nicht kann, ist Gott vertrauen. Das geht nicht. Und das macht Jesus deutlich an diesem Bericht. Also nochmal, es geht nicht um diese Schätze. Wobei es gar nicht schlecht ist, manchmal natürlich auch, wir jetzt gerade in der westlichen Hemisphäre, und es ist so, ich hör gerade immer wieder so eine CD von Casting Crowns, das ist so eine Worship-Band aus Amerika, wo soll es auch sonst herkommen, ne? Und die singen so ein Lied, we like a worship in the lobby, also wir möchten unseren Lobpreis im Wohnzimmer haben, so in unserem Gemeindewohnzimmer. We got a rockstar preacher. Wir haben einen Prediger, der wie so ein Rockstar ist. Ne? We got our money in our pocket. Wir haben unser Geld in unserer Tasche. And we got our missions in overseas. Und unsere Mission haben wir übersee. Und da geben wir manchmal ein bisschen Geld dahin. And we like to get Blessings in our pocket. Wir möchten, dass unsere Taschen auch gesegnet sind. Und das war's dann. Und alles in Ordnung. Das fand ich interessant. Also denen ihre Lieder sind manchmal ein bisschen herausfordernd auch für ihre eigene westliche, amerikanische Kultur. Ja, das stimmt, sagen da manche. Das stimmt eigentlich, was ich will. Ich möchte es ein bisschen so in einer gewissen Entfernung haben. Das ist dieser junge Mann hier. Eine gewisse Distanz dazu. Ich bin auch bereit, manche Dinge zu machen. Kein Thema, Leute, kein Thema. Aber es darf nicht zu weit gehen. Es darf nicht zu weit gehen. Und mit anderen Worten, es darf nicht zu weit gehen, dann geht gar nichts weiter, wenn es nicht zu weit gehen darf. Dann geht gar nichts weiter. Und da stecken dann manche Christen auch fest, ihr Lieben, es darf nicht zu weit gehen. Es darf nicht zu weit gehen. Ich bin gerne bereit, nicht zu lügen und nicht zu stehlen, Jesus. Echt. Da bin ich voll bereit dafür. Ich bin sogar bereit, obwohl mir stellen sich alle erdenklichen Stacheln auf, aber ich bin sogar bereit, meine Eltern zu lieben. Selbst das würde ich machen, Jesus. Ehrlich. Puh. Aber dir zu vertrauen, weil um das geht's hier. Aber dir zu vertrauen, das ist ein bisschen zu viel. Das kannst du jetzt nicht von mir erwarten, Jesus. Ich meine, schau mal. Und das ist das Bild hier. Ich bin bereit, für den Gott Israels alles zu machen, sagt dieser junge Mann. Ich wäre vielleicht sogar bereit, für ihn zu sterben. Aber ihm vertrauen, ihm einfach vertrauen. Und um das geht's. Um das geht's. Schatz im Himmel suchen und nicht ablenken lassen von Ersatzrettern. Dieses fromme Tun, ihr Lieben, das kann auch manchmal ein Ersatzretter sein. Warum sage ich das? Mich hat es sehr bewegt. Wir, meine Frau und ich, lesen ab und an mal eine Andacht miteinander. Wir sollten es eigentlich regelmäßig machen, machen es nicht, aber ab und an. Und ab und an ist nicht nur alle Jahre einmal. Ne? Und da haben wir so Bücher von Wilhelm Busch, den alten Pfarrer. Und das hat mir gut gefallen. Schatz im Himmel suchen, aber ich habe die Predigt nicht abgeschrieben von ihm. Keine Panik. Ne? Schatz im Himmel suchen, um das geht's, sagt Jesus. Suchst du den Schatz im Himmel. Sonst hätte er es nicht so deutlich angesprochen mit diesem Wohlstand. Oder suchst du den Retter oder die Ersatzretter? Und das war für sie damals wie für uns heute Wohlstand, Anerkennung, Ausbildung. Das waren ihre Ersatzretter gewesen letztendlich. Darauf konnte sich jeder fromme Jude auch berufen. Ich habe das alles hinter mir, ich habe das Alte Testament auswendig gelernt, wenigstens die 5 Bücher Mose auswendig gelernt bis zum 13. Lebensjahr. Die kann ich aufsagen, das ist auch schon mal nichts Schlechtes, also ich kann die wenigstens aufsagen. Und dann habe ich auch versucht, natürlich nach dem Gesetz so gut wie es geht, bei manchen ging es ein bisschen besser, habe ich auch versucht zu leben und habe das auch irgendwie, müsste ich sagen, alle Achtung vor mir selbst hinbekommen. Dafür habe ich auch Anerkennung eingeheimst von den Leuten, weil die sagen, schau mal, also den musst du da mal anschauen. Den könnt ihr euch als Beispiel nehmen. So wie wir manchmal sagen, von denen können wir uns eine Scheibe abschneiden. Ne? Ich mag das oft gar nicht so, diesen Vergleich. Ich als Christ kann mir, oder als Jesus-Mensch, ich nenne es mal so, von den Buddhisten eine Scheibe abschneiden. Ah, darf ich mal keine Scheibe abschneiden? Ne? Weil es sind ja keine Kannibalen. Und B, was sollte ich mir da abschneiden? Was? Die Art von Selbstkonditionierung, wie man das so nennt? Also ich gebe dir ein Leckerli und du lernst richtig zu leben. Das kann ich dann auch von einem frommen Juden. Ich konditioniere mich selbst. Wenn ich das mache, kommt das dabei raus. Dann bekomme ich keine Prügel. Also versuche ich mich lieber zu benehmen. Dann komme ich nicht mit dem Gesetz in Konflikt. Aber da war kein Vertrauen da in den Gott Israels. Wisst ihr? Das war das Problem. Tun, tun, tun. Und Gott verlangt weder unser Wissen noch unsere Werke, wenn er nicht unser Herz hat. Gott verlangt weder unser Wissen noch unsere Werke, wenn er nicht unser Herz hat. Also das Pferd, wenn man so will, das Glaubenspferd oder das Glaubensleben wird anders aufgesattelt. Und das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Der zweite Gedanke, eben aus dem Schatz im Himmel suchen, dann kommt Vertrauen auf Jesus. Viele Leute sagen, ich kenne Jesus. Viele Leute damals hätten gesagt, ich kenne den Gott Israels. Der Gott Israels ist mir bekannt geworden in den Opfern zum Beispiel. Ja, das, so ist der Gott Israels. Und ist ziemlich breit gefächert. So habe ich ihn kennengelernt. Meine Oma hat mir erzählt, meine Eltern haben mir erzählt, so habe ich den Gott Israels. Jetzt ist die Frage, und das ist, was ich von Wilhelm Busch aus der Andacht rausgenommen habe, das hat mich echt bewegt. Vertraust du ihm auch, den du kennst? Vertraust du den du kennst? Das ist die Frage. Deswegen, Gott verlangt nicht unser Wissen oder unsere Werke, wenn er nicht unser Herz hat. Vertrauen. Vertrauen. Und das hat mir so gefallen, der Wilhelm Busch macht es fest an diesen Blinden, der sagt, Davids Sohn. Jesus läuft vorbei und dieser Blinde sagt, Davids Sohn. Und jetzt steht Davids Sohn vor ihm. Also das hat er schon mal erkannt, dass Jesus dieser Davids Sohn ist. Aber jetzt ist die Frage, was willst du? Und glaubst du, dass ich das tun kann? Vertraust du? Viele hätten wenigstens damals schon gesagt, boah, der sagt schon Davids Sohn, boah, der ist aber echt schon weit in der Erkenntnis. Aber Jesus geht es nicht um diese Erkenntnis. Vertraust du mir? Vertraust du mir? Um das geht's. Und das spricht Jesus hier an. Dieses Vertrauen auf Jesus. Jesus wird sagen in Johannes 16, Vers 9, das ist mir auch eine große Hilfe geworden, auch in der Seelsorge, ihr lieben Freunde. Es geht nicht um moralische Sünden. Die kommen alle einfach dazu, die sind einfach da. Um die muss ich mich gar nicht kümmern, die sind schon da. Es geht, sagt Jesus, das ist die Sünde. Wenn der Geist Gottes kommt, der wird euch überführen von jeder Sünde. Und es wird er machen. Und von der Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Um das geht's. Vertrauen. Mit anderen Worten, dieser junge Mann, oder war ein älterer Mann, wie auch immer, merkte, das Tun fällt nicht schwer. Aber es fällt so schwer, in der Stille zu vertrauen. In der Stille zu vertrauen, dass dieser Jesus wirklich Davids Sohn ist. Dieser Gott, von dem wir gesungen haben, größer, höher, weiter als der Himmel. Dieser Gott, von dem wir gesungen haben, und was du sagst, das bleibt in Ewigkeit. Und nicht bloß, dass es halt steht irgendwo, sondern es ist wahr für alle Ewigkeit. Es ist wahr. Und deswegen will ich deiner Wahrheit glauben, Jesus. Ich will nicht den Lügen meines Lebens glauben. Ich will deiner Wahrheit glauben. Eine Lüge des Lebens kann auch sein, eben wie wir das bei diesem Mann sehen. Und nochmal, das werde ich nicht müde, das zu betonen, es geht nicht primär um seinen Reichtum, also um das Materielle hier. Es ist ein ganzes geistliches Geschichte, die dahinter steckt, die Jesus hier aufgreift. Es ist nicht einfach nur, boah, schaut mal auf euer Bankkonto und fühlt euch schlecht dabei. Geht raus, steigt in euer Auto ein und fühlt euch gleich schlecht. Und überlegt schon, wenn ihr nach Hause fahrt nachher, wem kann ich das schenken? Ich will es gar nicht verkaufen, ich schenke das Auto weg, dann ist es weg. Um das geht's nicht. Sondern, Jesus, vertraue ich dir? Vertraue ich dir? Was da immer kommen mag oder wie das auch immer aussieht im Augenblick, und ich weiß ja nicht, wer in welcher Situation steckt im Leben, weiß ich nicht. Aber Jesus weiß es. Arbeitssituation, familiäre Situation, Kindersituation, Kinder mit Elternsituation, gesundheitliche Situation. Bin ich der Mensch, der sagt, Jesus, nee, ich kann gar nicht vertrauen. Das wäre ja auch nicht schlimm gewesen, wenn dieser Mann das gesagt hätte. Aber zeig mir, wie das geht, Jesus. Lehr mich, wie das geht. Lehr mich. Lehr mich, wie das funktioniert, dir zu vertrauen. Und nicht einfach so, du musst nur Jesus vertrauen. Und das Schöne ist hier, dass wir das dann sehen, wisst ihr, das Letzte dann, um was es wirklich geht, ist nicht erwachsen werden, sondern zum Kind. Und deswegen ist der Kontext sehr wichtig. Dieser Bericht von dem reichen, sogenannten reichen Jüngling steht in allen drei Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, und immer im gleichen Kontext. Immer im gleichen Kontext. Und es hat uns was zu sagen. Immer kommt vor diesem Bericht dieser Bericht mit den Kindern, die zu Jesus gebracht werden. Immer. Immer. Und es muss uns was sagen. Wenn Dinge ein paar Mal wiederholt werden in der Bibel, die haben schon was zu sagen. Da geht es nicht bloß um die Entrückung oder sonst was, sondern ganz viele Dinge auch, die wir so handfest haben. Und das geht darum, was dir fehlt, das Kreuz auf dich zu nehmen. Was dir fehlt ist, du hast diesen Kinderglauben nicht mehr. Du kannst am Rosenmontag kindisch werden, das stimmt. Das ist jetzt einfach mal so ein Bild, ne? Aber kindlich glauben, weil Jesus was aufgreift, eine alte Prophetie. Und zwar steht diese Prophetie in Jesaja Kapitel 40. Und ich lese uns nur ab Vers 10. Da geht es um das Trösten des Volkes Gottes. Und es ist ja auch, was der Geist Gottes macht, der Tröster. Und das Volk Gottes zu trösten. Und dann steht hier in Vers 10, lese ich ab Jesaja 40, siehe, Gott, der Herr kommt mit Macht und sein Arm wird herrschen für ihn. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und was er sich erworben hat, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Und die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und im Bausch seines Gewandes tragen. Die Mutterschafe wird er sorgsam führen. Und er nahm sie auf die Arme, lesen wir in Markus Kapitel 10. Er nahm sie auf die Arme. Der Hüter Israels. Wisst ihr, das ist nicht die Menschen, die wussten um diese Prophetien. Um das geht's jetzt bei diesem Mann. Also da ist so viel geschehen vorher, dass Jesus ihm einfach sagen kann, verkauf alles, was du hast, verkauf's, gib's den Armen und nimm dein Kreuz und folge mir nach. Weil das tust du nicht, frommer Jude, das tust du nicht. Obwohl du es weißt. Du weißt, wer vor dir ist. Du weißt es. Und du vorenthältst dir selber wirklich den wirklichen Reichtum des Reiches Gottes. Das ist die Tragik dieses Berichtes. Du musst für deinen eigenen Schutz bist du besorgt. Du kannst dich nicht in die Arme deines Gottes fallen lassen. Kannst du nicht. Du wirst dir das auf ewig vorenthalten, wie das bedeutet, was Jesaja 40 sagt. Im Gewandbausch wird er dich tragen. Und er wird dich schützen. Du baust dir deinen Selbstschutz auf. Habe ich vorgesorgt, vorgesorgt, vorgesorgt und vorgesorgt. Und vorgesorgt, weil ich bin ja auch, ich laufe nicht bloß ein Geld nach, nee. Ich arbeite auch für Gott. Ich arbeite auch für Gott. Kost nichts, taugt nichts, sagt Jesus. Eigentlich, wisst ihr, diese Kosten ist, dass du dein Herz loslässt. Und es kostet alles. Das kostet alles. Und damit möchte ich schließen, ihr Lieben, heute. Dieser Gedanke, ich brauche einen Retter. Ja, ich brauche einen Retter. Und auch wir brauchen tagtäglich diesen Retter. Ich brauche tagtäglich diesen Retter, ist wirklich so. Ich predige gerne über das, nimm dein Kreuz auf dich und folge Jesus nach. Aber ich ertappe mich so oft dabei, dass es mir Furcht bereitet. Ich ertappe mich sogar dabei, dass mir plötzlich Gedanken durch den Kopf schießen, was bringt es? Was bringt es? Natürlich, dass man moralisch gut lebt und so, das stelle ich nicht in Frage dann, wisst ihr, um das geht es mir auch gar nicht. Aber dann, oh Mann, das kann alles Mögliche mit sich bringen. Das schießt mir dann auch manchmal durchs Herz. Aber ich merke dann, dass in mir das Werben vom Geist Gottes ist, Heinz, du vorenthältst dir selbst den größten Reichtum. Tatsächlich unter der Führung von Jesus zu leben. Tatsächlich das zu erfahren, was es bedeutet, dass Gott dich in seinen Gewandbausch birgt, wie ein Hirte sein Lamm. Weil du versuchst dich ja immer selbst zu schützen. Du versuchst dich immer selbst zu schützen. Also nicht groß tun müssen, sondern klein sein dürfen. Kein Selbst, sondern ein Jesus-Bewusstsein. Kein Selbst, sondern ein Jesus-Bewusstsein. Um das geht's, Jesus, hier. Du hast kein Gottesbewusstsein, sagt er eigentlich zu diesem Mann. Und das ist ein Wort, das er aus Hosea bringt und sagt, unter euch gibt's keine Gotteserkenntnis mehr. Wenn das Alte Testament von Gotteserkenntnis spricht, dann spricht das Alte Testament davon, dass es kein Gottesbewusstsein mehr gibt unter euch. Ich bin mir bewusst, dass ich unter der Führung des Südes Israels stehe. Dessen bin ich mir bewusst. Und das war sich dieser Mann auch nicht, wisst ihr. Das war die Tragik bei ihm. Und Jesus lädt dadurch ein auf seine Jünger. Ist deutlich. Überlegt es mal, Freunde. Weil der Tag wird kommen. Da kommt Kosten-Nutzen-Aufstellung. Und dann geht es nicht darum, ich habe viel von Gott gewusst, erkannt oder so, sondern dieses, wie der Wilhelm Busch das sagte, vertraust du ihm. Und als ich das las, das hat mich echt getroffen, Freunde. Ich kann fast alle Namen Gottes in Hebräisch, kann ich fast aufsagen, habe ich gelernt. Ich kann sogar die Bedeutung dazu sagen. Aber die Frage ist, ob ich ihm vertraue. Und es kann nur er wirken. Und jetzt, wenn dieser Mann gesagt hätte, Jesus, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Aber ich habe schon mal gehört, Jesus, da war doch auch mal ein Mann, der zu dir sagte, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Von dem habe ich auch schon gehört. Und vielleicht bin ich so ein Mensch. Ich glaube schon, Jesus. Aber hilf mein Unglauben. Und es ist dann Nachfolge. Nachfolge ist nicht für uns jetzt nach Serbien zu gehen. Das kann jeder, ihr Lieben. Oder nach Brasilien zu gehen. Das kann jeder. Es geht darum, Christus zu vertrauen. Christus zu vertrauen. Und das kann nicht jeder. Und das kann ich nicht. Aber das darf ich mir schenken lassen. Durch den Gott, der gnädig ist. Und er sagt, ich gebe es dir gerne. Und wenn du dann nach Serbien gehst oder nach Brasilien gehst oder sonst wohin oder einfach hier bist, aber weißt, Ich bin in Jesus, bin ich hier. Das ist eine super Sache. Egal, was ich habe oder was ich nicht habe. Und um das geht's. Und um das geht's Jesus. Und eben mit dieser Frage schließe ich, die mich selber angesprochen hat. Kenne ich Jesus oder vertraue ich ihm? Und das eine schließt das andere nicht aus. Und das kann mir nur Jesus selbst beantworten. Möge Gott uns segnen dazu. Amen. Wir möchten miteinander Gebetsgemeinschaft haben.